Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ready for Review. Folge 84, aufgenommen am 10. November und wir haben 9.56 Uhr, ein ganz normales Vorgespräch, nicht ganz so lang. Aber spannende Themen, überraschenderweise. Und wie immer mit dabei, die einzigartig wunderbare Sandra. Grüß dich, Sandra.
Einen wunderschönen guten Morgen, Daniel. Bisschen später als normalerweise.
Ja, du wolltest ja noch dein Training, oder Physio, ich wollte jetzt dein Training sagen, genau.
Ja, ich muss nochmal zu Physio. Aber immer, jetzt bin ich total frisch, schon wach, nicht eben mit kleinen Augen und ja.
Ich habe mir genau für die Standard-Podcast-Seiten Kaffee gemacht. Ich hatte dir dann geschrieben bei Signal, ja, wir können schon ein bisschen früher aufnehmen. Und dann kam keine Reaktion, die Nachricht wurde noch nicht sofort als gelesen markiert, was meistens Indikator ist, dass du nicht am Rechner bist. Und dann gucke ich in den Kalender und merke so, ach ja, stimmt ja, die Physio. Da war alles durcheinander. Da muss ich doch glatt nochmal produktiv werden am Code. Und ja, aber jetzt sind wir zusammengekommen und haben ein paar spannende Themen dabei, würde ich sagen. In den Hausmitteilungen schon.
Ja. Denn wir haben eine Umfrage gestartet zu unserer Superhelden-Selbsthilfegruppe, genannt Hero Section. Und vielen, vielen Dank an da draußen. Ich bin beruhigt, dass ich nicht die Einzige bin, die nicht wusste, was das ist. Und ja, Daniel, du steckst in deiner Bubble drin.
Ja, natürlich. Ist ehrlicherweise vollkommen okay. Also ich glaube, ich habe auch an der Umfrage teilgenommen. Und ich denke, dass es vielleicht eine andere Person gab, die das kannte. Aber ja, es ist ja auch irgendwie sehr spezielles Wissen, ne? Und du hast ja im Backend mit einer Hero-Section nichts zu tun, ne? Früher hat man das Banner und so genannt. Und ja, wir haben...
Wieso kann man das nicht immer... Ja. Also, wer stand Banner? Da hätte ich das sofort verstanden.
Ich habe jetzt für mich rausgezogen, ich muss mehr Backend machen, damit ich hier unsere Zielgruppe, unsere Hörerinnen und Hörer überhaupt noch erreiche, ne? Dass ich hier aufhöre, von diesem verrückten JavaScript-Gedöns zu reden, sondern...
Nein, Dani, du hast es falsch verstanden. Das ist jetzt ein Bildungsauftrag.
Okay, dann fangen wir ganz vorne an.
Ja, weil das wäre doch langweilig, wenn du nur Sachen erzählst, was wir schon kennen.
Also ich sag mal aus der Zeit, ich habe ja vor langer, langer Zeit ein Buch geschrieben, was sich an Einsteiger gerichtet hat für Webseiten und so. Sind ein paar Sachen noch richtig drin, ich würde es heute nicht mehr empfehlen. Wird auch inzwischen von einem anderen Autor derselbe Titel weitergeführt, alles gut. Und ich weiß, wie anstrengend das damals war, in dem Grundlagenkapitel CSS Sachen runterzuschreiben. Weil du etwas, was in deiner Bubble oder in deiner Wahrnehmung so trivial ist, aber du musst es runterschreiben. Ja? Und es ist einfach nur stinklangweilig. Und damals musste man das ja noch alles selber schreiben. Es war wirklich mühselig. Also das war, manchmal musste sich dazu zwingen, das zu machen. Und Basics erklären kann schwer sein. Vor allem, man will es ja dann noch unterhaltsam schreiben. Aber
ja, das stimmt. Naja, auf jeden Fall, die Umfrage geht noch eine Woche. Vielleicht.
Genau.
Vielleicht dreht sich das Blatt noch.
Wenn ihr ein Frontend-Entwicklerin oder Entwickler seid und das hier hört, ne, oder ihr wisst, was eine Hero-Section ist, kurz mal auf Ready for Review bei Podcast Social gucken, also auf unserem Mastodon-Account, den findet ihr auch auf unserer Webseite. Und klickt doch mal, ja klar, das kennt man doch, damit wir so ein bisschen hier ein realistisches Bild bekommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so wenige Frontend-Leute hier haben. Traut euch, ja.
Link zu der Umfrage kommt auch in den Show.
Ja, danke Zukunft, Sandra. Genau. Und
bitte, Vergangenheit, Daniel.
genau. Das ist das eine, die Umfrage haben wir. Das andere, was wir gemacht haben, wir haben letzte Woche das erste Mal über Listmonk unser Newsletter rausgeschickt. Wir haben bis jetzt nur positives Feedback bekommen von einer Person, dass es jetzt besser zu lesen ist, auch im Dark Mode. Das freut uns schon mal sehr. Das war ja so mit einer der Anstoßsteine, dass wir da was gemacht haben, dass sich da der Olli damals ein bisschen beklagt hat. Und wir haben beide festgestellt, keiner will das Theme irgendwie von Hand machen, auch der Frontend-Mensch nicht. Und Newsletter war richtig ätzend zu schreiben, kann man nicht anders sagen. Also das war purer Schmerz, damit zu arbeiten. Oder sagen wir mal, für das, was wir wollten. Ne? Wir wollen da eigentlich Text reinschreiben, viele Links haben, und eigentlich am liebsten nur Markdown runterhacken und absenden. Und das, entweder waren wir zu blöd für das alte Tooling oder das ist nicht so gut implementiert. Auf jeden Fall jetzt Listmonk, Markdown-Ansicht einschalten, reinpasten, fertig. Ne? Vorher schicken wir noch ein Probe-Newsletter raus. Ist alles, es ist sehr, sehr basic, was man da kriegt. Wir wollen ja auch nicht tracken oder so. Wir sind super happy. Wenn ihr es nicht seid, weil ihr am Freitag keine Folge, kein Newsletter bekommen habt oder wir im Spam oder sowas landen, also irgend so das, was bei uns falsch ist, ne, dann sagt uns doch mal bitte auf einem der bekannten Kanäle Bescheid, damit wir im Zweifel gegensteuern können, weil wir kriegen es ja nicht mit. Wir schicken da einfach was raus und hoffen, es klappt.
Also zumindest bei mir kam die E-Mail mehrmals an, aufgrund dessen, dass die alte E-Mail-Adresse vom alten System übernommen worden ist und dann, also das war für mich jetzt ein Test, okay, dass der Import ja. Der E-Mail-Adressen hat funktioniert.
Ja, genau. Zumindest. Ich habe auch nur die vom Import bekommen. Ich habe meine andere da rausgestrichen gehabt und ja, die Test-E-Mail haben wir halt einmal geschickt. Das hat alles geklappt. Genau. Und was ich jetzt noch habe, ist, dass ich das alte Archiv alles nochmal migrieren muss. Das schiebe ich so ein bisschen vor mir her. Aber fast die Hälfte ist ja schon
genau.
Auf der Webseite für findige Nutzer zu finden und die anderen Folgen dann noch. Und dann, ja, haben wir das auch erledigt. Sehr schön. War ja auch so ein bisschen unsere Woche. Aber jetzt kommt unsere Woche. Und Sandra, du warst fleißig am Migrieren.
Ja, ich bin immer noch fleißig Geo 3, 4 nach Geo 5 vermigrieren im Maven-Projekt. Ich kann gerne mal den Link für in die Shownotes packen, wo man den Progress halt sehen kann. Und ja, man denkt mal so, ja, was kann da so schwierig sein? Man gibt ja, hat ja Automatismen, die einen übernehmen. Aber doch die eine andere Ecke haben wir festgestellt, müssen wir nochmal an Tooling ran. Denn das Maven-Projekt anstelle hat doch mal eigenes Testing-Tooling, was auch in dem Fall auch total sinnvoll ist. Aber das basiert halt auch für alte Versionen von JUnit und das muss halt dann mit umgezogen werden. Deswegen ist da nochmal viel in Progress. Aber ich habe ein Follow-up zu Winboat. Denn ich habe mich das nochmal, Use Case war, ich habe einen Kunden, über den ich über Azure Virtual Desktop gehe. Und zurzeit war das so, dass ich nur mit Chrome gehen kann, weil das RTP-Tooling von Linux nicht kompatibel ist mit den Azure Virtual Desktop. Oder man kann das auch anders ausdrücken, Microsoft hat da irgendwie wieder eine Speziallocke gebaut. Na, auf jeden Fall habe ich da dachte ich, mit Winboat kann ich das dann machen. Das war eine coole, die versuchen halt, die Applikationen in das Linux-System zu embedden. Das funktioniert wunderbar, nur nicht das Tooling ist, da wurde angeboten, was ich für dieses Azure Virtual Desktop brauche. Da brauche ich nämlich eine Windows-App. Aber ich habe ein bisschen mehr durchgeklickert und da habe ich einen Button gefunden, wo ich einen Windows-Desktop öffnen konnte. Und siehe da habe ich wie eine Virtual Maschine, verwandelte sich mein Linux-System zu einem Windows-System. Ja, und dann Microsoft Store aufgemacht. Windows-App installiert und darüber konnte ich dann mit einem Azure Virtual Desktop über Winboat auch zum Laufen kriegen und bisher läuft das ganz geschmeidig. Ich bin positiv überrascht, obwohl Winboat ja selber, von daher erstmal Daumen hoch für Winboat und das bleibt erstmal bei mir.
Ja, sehr schön. Das klingt ja vielversprechend.
Und diesmal packe ich auch nochmal Winboat wirklich in die Shownotes als Link. Das ist mir das letzte Mal.
Aber haben wir aktualisiert, müsste auch
ja,
in eurer Podcast-App, da müssten ja auch unsere Shownotes stehen, die müssten sich eigentlich auch aktualisieren, wenn wir das machen. Wir müssen nur die Seite nochmal neu bauen und oder mussten wir machen, ja, sollten alle Links da sein.
Aber diesmal packe ich es auf.
Ja.
Ja, wie war denn deine Woche?
Wie immer, wenn ich sehr spät den Newsletter rausschicke, also wenn man wissen will, ob ich busy bin oder nicht, dann hängt das so ein bisschen, wann wird der Podcast veröffentlicht und wann wird der Newsletter veröffentlicht. Und ich habe Podcast haben wir Donnerstag rausgehauen.
Ja.
Und da gab es zumindest im Discord auch ein Bild, wo man sich vorstellen konnte, unter welchen Rahmenbedingungen. Ich habe den Großteil des Podcasts geschnitten, als ich mein Auto geladen habe. Also das ist wirklich, war auf dem Tablet, da war das ganz praktisch, ne? Und bin unter der Woche nicht dazugekommen. Ich war ein bisschen mehr unterwegs als sonst und ja, dann sitzt man halt dann da und denkt sich, ach ja, ich habe ja gerade jetzt mal Zeit und ich habe das Auto auch gut voll gemacht, weil wir jetzt am Wochenende bei der Familie waren und dann habe ich halt im Auto Podcast geschnitten. Ging eigentlich ganz gut und dementsprechend, deshalb kam der Newsletter auch so spät, das ist wie gesagt immer so ein Indikator. Ja, und was ich ganz spannend fand und ich bin super gespannt auf Sandras Frage, sie hat nämlich nur angekündigt, dass ich jetzt gleich, keine Ahnung, hier Fragen um die Ohren gehauen kriege. Weil ich einfach nur, ich wollte irgendwas Technisches erwähnen, außer ich habe keine Zeit gehabt für irgendwas. Wir sind im Team, haben wir unseren Release-Prozess oder unseren Release-Prozess haben wir auch angepasst. Das hängt damit zusammen. Aber wir haben auf Gitflow umgestellt. Also wir hatten vorher so ein klassisches Feature-Branch in Master-Gedöns, ne? Und es kam jetzt mit einem Live-Gang oder mit einem Produktivgang die Anforderung, dass wir eine Entwicklung haben, also dass wir einmal einen Produktivitätsstrang haben, der nicht so oft aktualisiert wird. Ne? Das ist unser Main-Branch oder Master-Branch. Ich versuche jetzt immer Main zu sagen. Im Projekt ist es leider noch Master, steht auf der Liste. Ja, ist einfach alt, ja. Und parallel haben wir ein, ich sag mal, nächstes Release-Branch, wo nicht alles reinkommen muss, und ein Develop-Branch. Und das, wer sich Gitflow mal angeguckt hat, das ist ziemlich genau, was Gitflow macht, dass du halt quasi auf dem Develop-Branch Latest entwickelst mit Feature-Requests oder mit Pull-Requests und du irgendwann deinen Release-Branch abzweigen kannst. Und dann hast du die Möglichkeit, dass du sowohl auf Produktion als auch auf Release Bugfixes reinbringen kannst und parallel aber ungestört Develop weiterentwickeln kannst. Wir waren da im Projekt etwas spät, weil wir sind kurz vor Release, da war so, wir haben dieses Problem. Und dann kam ein Kollege mit Gitflow auf und dann habe ich gesagt, okay, kann man machen, ist zumindest mal dokumentierter Flow, den man im Team, das es vorher nicht gemacht hat, auch geben kann, wo man sagen kann, hey, hier haben noch andere Leute beschrieben, wie das ist, wir erfinden jetzt nicht das Rad neu. Genau, und deshalb haben wir Gitflow eingeführt. Habe ich deine Frage schon beantwortet?
Nein.
Jetzt kommt das Standgericht.
Meine Frage ist, warum? Warum?
Ah, das habe ich ja eben gesagt, ja. Also.
Ja, okay, ja. Nee, also ich war total erstaunt, denn Gitflow, für mich ist immer die Einführung von Gitflow, dass generell irgendwas qualitätstechnisch was im Argen ist, im Team. Und deswegen wundere ich mich erstmal so einen komplizierten Workflow. Also ich finde Gitflow kompliziert. Dass man da halt einführt. Ich habe auch in Projekten gearbeitet in Gitflow, aufgrund dessen, dass sie da Qualitätsprobleme halt hatten und eine Stabilisierung brauchten, weil sie es mit anderen Mitteln das nicht hingekriegt haben. Und das ist für mich so Last Defense Line an der Stelle. Und das ist halt wieder sehr schwierig, wieder davon wegzukommen. Beziehungsweise die Motivation ist halt gering, wieder davon wegzukommen.
Also bei uns war es primär dieses, wir brauchen irgendeinen Standard. Warum wir Gitflow genommen haben und Gitflow hat sehr gut auf das Aktuelle, wie released wird, angesetzt. Ne? Wir sind nicht, würde ich sagen, es ist überhaupt nicht gewünscht bei uns, dass wir irgendwie Continuous Delivery machen. Ich würde mir es wünschen, aber da wollen sie, will der Kunde oder wir als Team nicht hin. Es gibt keine Anforderungen, in die Richtung zu gehen. Und es ist nicht gewünscht und daher, warum da Energie reinstecken, da hinzukommen. Ne? Und ja, da gibt es natürlich Hakeleien. Ich merke es gerade, also man merkt das auch bei Gitflow sehr schnell, wenn man da reingeht, wo die Hakeleien da sind. Ne? Wenn man nämlich für am Release arbeitet, aber das eigentlich auch gleichzeitig in Develop haben möchte und ja, der Flow genau. Noch nicht so richtig angepasst ist. Das hakt, aber in dem Kontext war es halt gut zu etablieren. Ne? Und ich sehe halt, einfach, und ich glaube, das ist eine Sache des Teams und da muss man das Team auch mitnehmen, dass modernere Ansätze da gerade einfach noch nicht passend sind. Ne? Und sowohl vielleicht von den Leuten her, weil da die Erfahrung fehlt, aber auch von der ganzen Anforderung. Ja, wenn jemand sagt, wir brauchen das gar nicht, ne? Ich brauche kein Schnellboot, dann kann ich mir zwar trotzdem eins kaufen, weil es vielleicht Vorteile bringt, aber ja, manchmal muss man dann auch mal den sauren Apfel beißen.
Ja, alles gut. Ich war auch im Team, wo wir das so gemacht hatten, aufgrund dessen, das hat auch, meine Anmerkung war immer gewesen, also Leute, wenn wir eine Stabilisierungsphase brauchen, um das Release rauszukriegen, dann haben wir eigentlich ein anderes Problem. Das ist einfach nur.
Ja gut, aber das ist nicht die Motivation. Die Motivation ist bei uns wirklich, dass es quasi ein Pre-Release ausgerollt wird, wo eine Nutzergruppe schon drauf zugreifen kann. Okay. Und dann kann es natürlich zu Findings kommen. Also das sind auch manchmal Belanglosigkeiten, also diese klassischen, ach ja, okay, dann mache ich hier das noch gerade anders. Ist vielleicht nicht ordentlich spezifiziert werden oder hat keiner gedacht, ne? Also so ein klassischer, in Anführungszeichen, Bugfix, ne? Der PO kommt an, ist ein Bug und du sagst, na, zeig mir die Story, wo es steht, ne? Ist ein neues Feature. Und muss trotzdem umgesetzt werden und diese Dinge. Ja, sowas lässt sich halt einfach machen. Parallel haben wir halt auch, dass die Entwicklung weitergeht. Ne? Aber die Änderungen, die wir da haben, die wollen wir einfach noch nicht releasen. Und daher diese Anforderung. Ne?
Mit einem.
Ja, es ist spannend. Und es ist spannend, das im Nachgang einzuführen, weil jetzt auch die Prozesse langsam nachgebogen werden müssen. Ne? Ich war da relativ früh und habe gesagt, hey, ihr wisst schon, ne, nur Branches reicht nicht. Wir müssen Prozesse anpassen, Board anpassen. Wir müssen uns über gewisse Sachen Gedanken machen. Ne? Wie komme ich denn von Release wieder in Develop, um jetzt mal bei der GitFlow-Terminologie zu bleiben? Wie mache ich das? Wer erstellt Tags? Und. Und jetzt schauen wir mal. Ja.
Da, ich bin mal gespannt, wie lange oder ob ihr nochmal eine Anpassung macht. Also wie lange es bestehen bleibt und ob ihr dann nochmal Anpassungen macht.
Ja, das Spannende ist halt, wenn diese Release-Phase vorbei ist, sage ich jetzt mal bei uns im Kontext, weil wir dann ist die Frage, machen wir jetzt schon ein neues Release auf oder sollte man dann nicht quasi auf Develop gehen und,
ja.
Ne, also, aber ja, das ist halt eine Erfahrung und ich fand ganz gut, wir haben das halt auch mit ADRs begleitet, wir haben das mehrere Meetings im Team gemacht und es gab natürlich sehr viel Diskussionen drum. Aber wir hatten halt ganz klare Anforderungen an unsere Branching-Strategie. Und in dem Kontext, in dem Team, erschien es dann am Ende dem Team am sinnvollsten, den Weg zu gehen.
Also positiv zu erwähnen ist, lieber halt auch etwas schon Dokumentiertes zurückgreifen, als versuchen, das Rad nochmal.
Das war zum Beispiel einer der Punkte, wo ich massiv drauf gepocht habe. Ja, man kann alles immer anpassen, ne? Und wir sind auch alle super schlau. Aber Convention over Configuration, ja, es hat einfach sehr, ja, lieber das einmal richtig machen und dann können wir später, man kann ja auch später noch anpassen, ne, also wenn du dann, wie du schon sagst, wenn man merkt, okay, wir brauchen das eine doch nicht oder es macht uns das Leben schwer, vielleicht ändern sich dann auch im Business nochmal die Anforderungen und dann passt man das entsprechend an.
Aber zum Glück hat keiner die Argumentation gebracht, wir müssen Gitflow einführen, weil wir jetzt Git machen. Das war auch so eine, vor ein paar Jahren auch so eine Standardfloskel,
die ich
in vielen Projekten gehört habe.
Ja, schön. Können wir da nicht wieder zu SVN zurück? Die Älteren werden sich erinnern. Das war Schmerz. Da musst du einfach mal durch. Und danach ist Git auf einmal so, oh, das geht?
Ja.
Ach ja.
So.
Sehr schön. Das war unsere Woche. Und ja, dann kommen wir zu Ramsch aus dem Modem. Und du hast quasi Sandra Backt reingeschmuggelt.
Ja, denn ich habe nämlich zum Geburtstag nämlich eine neue Backform, eine Google-Hupf-Backform bekommen und da dachte ich so, dann stöbere ich mal durch das Internet nach Google-Hupf-Kuchen-Rezepten und ich bin auf einen Blogpost gestoßen, der halt einen Google-Hupf gebacken hat nach dem alten Rezept von Dr. Oetker, was als Beilagezettel mitgegeben oder als Werbezettel mitgegeben worden ist, wo man früher halt Backpulver verkauft hat. Also, das ist schon mittlerweile über 120 Jahre alt und der Dr. Oetker hat damals, wo er Backpulver verkauft hat, immer gleich so kleine Rezepte mitgegeben, um halt zu erklären, wieso Backpulver halt das Leben halt einfach. Und jemand hat das auf dem Dachboden irgendwo entdeckt und hat gesagt, okay, das will er mal nachbacken. Und ich fand das total spannend, weil da sieht man, dass sich die Rezepte sich über die Jahrzehnte sich auch angepasst an den Möglichkeiten angepasst haben. Denn da stand zum Beispiel, du musst den Teig eine Stunde lang rühren. Naja, das machst du, naja gut, wenn du mit der Hand rührst, ne, dann dauert das schon mal eine Stunde, ne?
Ja.
Und dann haben sich auch die Zusammensetzung halt sich auch sich an angepasst, dass man heute ganz andere Zutaten nimmt. Auch angepasst, auch an den Küchengeräten, was wir halt haben. Und ja, im Endeffekt, geschmacklich war das wohl nicht so toll.
Also es war, glaube ich, okay. Also ich habe den Artikel überflogen, ja. Es klang so nach, ist okay, aber ist jetzt kein Grund.
Aber, genau, ja. Genau. Also es war so, darum bin ich so behalten. Also es war jetzt nicht der Mega-Burner. Und von daher, es hat, und das Fazit war, es gibt gute Gründe, die moderneren Rezepte zurückzuziehen.
Ich fand ganz witzig, die Anwendung von Backpulver war ja so untypisch. Ne? Ja. Normalerweise rührst du Backpulver mit rein. Ne? Also so viel weiß sogar ich übers Backen. Und da wurde es in den Teig so, ich sag mal, reingearbeitet, wenn ich es richtig verstanden habe. Also da wusste Dr. Oetker doch selber nicht genau, was sie mit dem Backpulver wollen. Ja,
ja und dann war das halt auch noch ja gut, ich meine, du musst mit der Hand rühren, ne? Du bist ja auch nicht so, das machst ja nicht so viel Umdrehungen, wenn du mit der Maschine halt machst. Das muss ja auch noch mal ein bisschen Tribut gezollt werden.
Das stimmt.
Naja, auf jeden Fall, am Samstag habe ich einen Google-Hupf gebacken, traditionell, nach dem nach den aktuellen, ich glaube, vorletzte Auflage von Dr. Oetker Backbuch. Kam hier gut an. Und ich glaube, ich nähere mich mal dem Endgegner Hefeteig, denn da war nämlich mit als Hefeteig, denn ich habe einfach keine Geduld für Hefeteig.
Ja, das habe ich jedes Jahr. Ich mache ja immer Christstollen. Da habe ich auch mit Hefe zu tun. Immer am ersten Advent wird gebacken. Nee, doch wird am ersten Advent gebacken, weil er dann Weihnachten gegessen werden kann.
Ja, deswegen. Aber Axel meinte zu mir am Sonntag, wo wir das nochmal kalt, das hätte was vom Stollen, nur ohne Marzipan.
Das ist doch schon mal ein Kompliment.
Ja.
Ansonsten, ich kann, was Dr. Oetker angeht, die Bücher von denen empfehlen. Also wir haben ein
Ja, das
Backbuch
auf
und ein
jeden Fall.
Kochbuch von denen. Dieses Schulkochbuch ist wirklich all die Basic-Rezepte, die man so braucht, stehen da drin.
Und auch die Webseite von Dr. Oetker ist auch sehr
Genau,
lecker.
und meine Frau ist Mitglied in dem Backclub von denen.
Ah,
Dann
okay.
kriegst du alle paar Monate wirklich coole Rezepte geschickt. Kriegst auch immer so ein paar Tütchen von denen da reingepackt. Kostet jetzt nicht so viel. Und ja. Ich kann mir dann Sachen aussuchen und manchmal werden sie sogar gebacken.
Ja, sehr gut.
Ja.
Ja. Da aber was Technisches. Es gab bei Linux Magazin die Meldung, dass Debian Rust verpflichtend macht. Also Neuentwicklung oder Weiterentwicklung wird jetzt auf Rust umgestiegen. Fand ich jetzt, also es scheint wirklich so, dass Rust jetzt hier quasi fast zum Standard wird, ne?
Ja,
Wenn
es
jetzt
ist sich
so.
richtig am Etablieren und es gibt irgendwie auch niemanden, keine Gegenbewegung. Also nicht, dass ich das
Ja.
mir wünschen würde oder so, sondern es ist interessant, wie sich so ein riesiges Ökosystem in diese Richtung biegt, ohne, also da gibt es bestimmt auch ein paar bisschen Schmerz bei, aber es wirkt eher gerade wie eine Modernisierung und eine Verbesserung, ja.
Also von daher, ja, habe ich wohlwollend zur Kenntnis genommen. Also es ist halt nicht meine Bubble. Ich glaube, also hardware-nahe Programmierung. Ich glaube, da werde ich keine, also werden wir keine Freunde mehr. Oder ich müsste mich da ein bisschen mehr reinfuchsen, aber die Motivation fehlt mir gerade. Und ja, aber ich finde das cool, dass ich das, das, also anscheinend ist Rust halt stabil genug, dass es dann auch im Linux-Bereich da sich etabliert.
Ja, also das ist durchweg positiv, würde ich auch sagen, ja.
So, und dann noch was anderes Technisches aus dem Open-Source-Bereich. Wir hatten ja von Operatoren ja berichtet. Das ist ja ein Fork von dem BMP-Tool. Da ist jetzt der Name entflogen. Ja, okay, egal. Auf jeden Fall, da hat sich da sich eine Firma gegründet, die Otos GmbH, das ist ein Joint Venture aus anderen Firmen, um halt Operatoren halt Schulungen und Service halt anzubieten für das Open Source Projekt. Und ja, ich bin da zwar überhaupt auch nicht drin in den ganzen Business Process Bereich, aber ich kenne ja Leute, die da unterwegs sind und ich finde es eine coole Sache, deswegen ist das hier eine Erwähnung.
Ja, und wir können uns bald neue Filme kaufen. Ist ja fast
Ja, und
Konsum, aber
zwar,
ich habe auch letztens was da
ja,
angeguckt,
aber
ja.
genau, ja, weil es das noch nicht raus ist. Und zwar, also ich fand das mega. Es soll eine neue Kill Bill-Variante rauskommen. Und ich habe eine ganz besondere Beziehung zu diesem Film, weil das war der erste Kinofilm, wo Axel und ich zusammen drin
Oh,
waren.
ach, wie schön und romantisch. Ja. Wenn ihr Psychologe seid, ja, und da einen Kommentar hättet, auch anonym, schickt den gerne direkt an mich. Hätte ich gerne.
Und ich weiß, es wird nicht besser, aber nicht noch zu sagen, dass ich mir den Film sogar noch ausgesucht habe.
Das wiederum wundert mich überhaupt nicht, ja.
Und zwar habe ich gelernt, es gibt ja Kill Bill Teil 1 und Teil 2. Und das sollte eigentlich immer ein Film sein, wie sich Tarantino es gewünscht hat, aber das wurde halt zwei Filme. Und jetzt hat er halt die Möglichkeit, halt eine Variante rauszubringen, die er halt haben wollte. Und ja, da bin ich total gespannt. Und die wurde wohl auch schon mal beim Filmfestival vor 10, 15 Jahren vorgestellt, aber damals hat es nicht geschafft in den Kinos. Und jetzt im Dezember soll es zumindest in Amerika erstmal rauskommen.
Ja, also ist ja auch ein bisschen mehr an Material drin, ne?
Ja, genau.
Also doch, also ich hoffe, also das hier ist doch mal so eine Blu-ray oder so, die würde ich mir, glaube ich, kaufen. Das fände ich ganz schön. Ist eine gute Sache, ja. Ich bin nur technisch heute. Zweimal Cloud. Das erste ist, ging durch die Medien bei Heise auch, dass jetzt Jonos und Nextcloud quasi angefangen haben, ihre Office-Alternative zu präsentieren. Ne, also so ein bisschen Nextcloud dran rumgeschraubt, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Jonos bietet das Ganze an. Wenn man jetzt nicht unbedingt bei Microsoft zum Beispiel, ist glaube ich so einer der Hauptplayer da, seine Cloud-Lösung haben möchte, kann man das machen. Ich meine, wir können ja Nextcloud bis auf die Notizen auch empfehlen. hat auf jeden Fall seine guten Seiten. Hat mich zwar auch letzte Woche massiv geärgert, Nextcloud, weil die iOS-App mich nicht an die Dateien rangelassen hat. Also die hat Ewigkeiten geladen und so. Und aber es wirkte, als wäre da irgendwie so ein Versionsmismatch und so. Und es hat einfach an Benachrichtigung gefehlt. Und da habe ich wieder bereut. Also die Integration der App in das Dateiensystem ist nicht ganz ideal. Das wirkt so, da müsste mal jemand mit Swift-Kenntnissen ran und ein paar APIs implementieren. Ist so mein subjektiver Eindruck. Ne?
Neues Side-Projekt?
Ja, wenn ich Swift gelernt habe, genau. Also ich muss ja jetzt erst Rust lernen, damit ich bei Debian durchstarten kann. Und dann mache ich das. Und ja, auf jeden Fall finde ich eigentlich einen coolen Move, dass Jonas das macht. Ich glaube, das ist eine gute Alternative. Ich glaube auch, dass diese Bestrebungen da in Europa ein bisschen unabhängiger zu werden positiv sind. Wie gut das skaliert, wie gut Open Talk oder solche, also diese Talk-Möglichkeiten, die da integriert sind, alles funktioniert, muss ich zeigen. Ich finde für Nextcloud gut, dass es einen großen Player gibt, der damit arbeitet. Ja. Weil wenn sie es richtig machen, und bei Jonas habe ich persönlich einfach ein gutes Bauchgefühl, ein unbegründet positives Bauchgefühl, ich weiß nicht warum, dass vielleicht auch Entwicklungen, die betreiben, dann wieder zurückkommt und dann auch andere Nextcloud-Nutzer davon profitieren. Sind wir einfach mal optimistisch, dass die genug, ich glaube, PHP ist es, ne? PHP-Entwickler haben.
Ja, PHP, und, ja. Und JavaScript.
Ja, aber JavaScript ist ja quasi überall. Also ich meine nicht JavaScript auf dem Server, oder?
Aber zumindest im
Fall. Ja, aber da kommt es ja heutzutage. Also wenn du ein bisschen clicky, bunti UI haben willst, kommst du an JavaScript nicht vorbei. Also das ist ja auch okay so. Wer sagt, ich habe keinen Bock auf PHP in der ganzen Sache, dem habe ich mal OpenCloud mitgebracht. Das ist nämlich mir bei Hacker News aufgefallen. Da wurde es betitelt als die Go-Alternative zu Nextcloud. Würde ich jetzt so nicht sagen, nachdem ich drauf geguckt habe.
Oh, das ist aber echt eine krasse.
Ja, die Überschrift hat mich gekriegt, gebe ich zu. Und dann habe ich dann doch mal gelesen und würde ich auch nicht unterschreiben.
Vielleicht ein bisschen ein paar Background. OpenCloud ist halt ein Fork von OwnCloud. Genau. Und die haben halt, also bei der OwnCloud gab es eine Bestrebungen halt, um das File-Sync halt schneller zu machen, das auf Go zu implementieren. Ich bin jetzt nicht ganz drin, wie weit das vorangeschritten ist. Auf jeden Fall OpenCloud wurde, was der Fork, der das genau das dann weiterführt. Und das ist halt hochgekommen, weil die Firma, die hinter Mailbox, also Heinlein, hat dann das Entwicklungsteam eingestellt und die sind das halt am Promoten. Und ich würde OpenCloud mal eine Chance geben, denn so große Firmen wie der Naturschutzbund hat nämlich auch OpenCloud im Einsatz. Da gab es nämlich auch in einem Linux-Podcast ein Interview zu denen, suche ich raus, liefere ich nach in den Shownotes, wo erklärt worden ist, warum sie halt auf OpenCloud gesetzt haben und nicht zum Beispiel auf Nextcloud oder OnCloud. Fand ich das spannend zu hören. Deswegen, die Go-Alternative zu Nextcloud. Ja,
jetzt hat die Sandra alles erzählt, was ich vorbereitet habe zu dem
Thema. Entschuldigung!
Weil für mich ich bin da ja naiv dran gegangen. Jetzt erzähle ich nämlich, ich versuche jetzt nicht so viel doppelt zu erzählen. Ich bin dann gedacht, hör, die Go-Nextcloud-Alternative. Und dann habe ich erstmal, als ich dann in das Repo geguckt habe, erwartet, da ist jetzt ein Kalender, da sind Kontakte und so weiter. Ist alles nicht. Sagen die auch selber nicht von sich, ne? Die sagen, wir machen Dateien. Und dann habe ich erst entdeckt, dass das dieselbe Firma ist, die auch Mailbox.org macht, die Heinlein-Gruppe ist das gleich.
Heinlein,
genau.
Meine ich ja.
War mir dann direkt sympathisch, also bis auf den Support bei Mailbox.org, wo ich immer noch auf eine Antwort warte. Ne, die treuen Hörerinnen und Hörer erinnern sich. Läuft das nämlich alles ganz cool, die machen viel Open Source, das wirkt alles so wie so ein gutes Unternehmen, würde ich jetzt mal so aus der Entfernung wieder sagen.
Ja, ich auch so.
Und und das ist, sagen wir mal, eine Alternative. Ich bin ein bisschen neugierig, ich bin mal am Überlegen, ob ich es irgendwo deployen will oder irgendwo mir einen Account klicke, weil ich immer noch gerne einen guten Dateitransfer von iOS irgendwo hin hätte. Und Nextcloud finde ich so mittel. Ja, ist natürlich, wenn man vor einer Woche da Probleme hatte, ne, du willst auf dein iPad einfach die Dateien ziehen und der sagt, ich sehe hier keine Dateien. Ne? Und gehst du an dein Mac, dann sagt der, ich sehe auch keine Dateien, oh, jetzt doch, und es dauert alles ewig. Und dann gehe ich am Ende doch hin und kopiere alles in die iCloud. Und dann ist es einfach Schnips da. Es muss nicht Schnips da sein für mich, aber ich brauche so eine gewisse Zuverlässigkeit. Und ja, vielleicht ist da OpenCloud auch so ein Weihnachtsprojekt. Mal gucken, ob man das mal irgendwo deployt. Oder ich weiß nicht, kann man wahrscheinlich auch bei denen klicken. Nehme ich mal an, wenn die Mailbox auch verkaufen.
Denk ich
mal,
ja.
Kann man es wahrscheinlich auch bei denen klicken. Und finde ich ganz cool. Open Source finde ich gut. Die Highlight-Gruppe war mir gar nicht so massiv, auch obwohl ich Mailbox.org verwende, bewusst. Ne? Aber scheint.
Ja, die haben einige. Die haben ja auch OpenTalk und OpenTalk ist zum Beispiel bei denen im Paket mit drin.
Ja.
Funktioniert auch ganz gut. Ich glaube, OpenCloud, die haben ja auch so ein File-Sync. Ich glaube, das ist noch nicht OpenCloud. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das dann auch in dem.
Ja, nehme ich auch irgendwann an, dass sie das zusammenfließen lassen. Ne? Und ja, ist was Positives. Finde ich ganz schön. Und ich habe noch eine Leseempfehlung, sage ich jetzt mal, mitgebracht. Und zwar bei Heise gibt es einen Artikel zum Thema Backend for Frontend Pattern. Ist aufgezogen, wie man gerade bei so Single-Page-Applications so einem Token-Cloud entgegenwirken kann. Das Problem in einfachen Worten ist ja, wenn du da in deiner Single-Page-Application dich irgendwo authentifizierst und da Spaß mit hast, kann es theoretisch sein, wenn jemand irgendwie an deinen Browser reinkommt, zum Beispiel über eine Browser-Erweiterung oder irgendwie dir JavaScript da irgendwo reingemodelt hat, weil er irgendeine Dependency, Stichwort Supply Chain Attack hat, könnte er an die Tokens kommen, wenn du da am Kommunizieren bist, wenn das Frontend dir jetzt zum Beispiel noch in Local Storage reinpackt oder solche Späße, kannst du da Ärger haben. Und das kannst du halt mit dem Backend for Frontend Pattern, wird es hier genannt, umgehen. Muss man natürlich immer wieder gucken, brauche ich ein Backend for Frontend, also habe ich nochmal irgendwo einen Server laufen, der das macht. In vielen Fällen sage ich ja, oh, eure API ist eigentlich schon ein Backend for Frontend, weil ihr habt nur einen Client, ne? Macht das doch einfach richtig direkt, ne? Aber fand ich einfach lesenswert und die Angriffsvektoren sind immer interessant, dann kann man sich überlegen, sind wir da betroffen? Und bauen wir was dazwischen, da kann man ja auch mit verhältnismäßig wenig Code sich dazwischen klinken und die Sicherheit erhöhen. Deshalb eine Leseempfehlung. Und schon mal ein Spoiler, wir haben für den Newsletter noch zwei weitere Themen dabei, damit sich das auch für euch lohnt, im Newsletter zu abonnieren.
Sehr gut. Ja. So, und dann kommen wir zu unserer nächsten Kategorie, Termine. Und wir machen einmal Werbung hier für die Rheinjuck in Düsseldorf am 20.11. Der liebe Lukas ist mit seinem Thema Web-Performance vor Ort. Und ja, spannendes Thema.
Genau.
Auch für Backend-Leute. Und ich bin leider nicht da. Ich bin dann dem Tag in Mannheim. Aber nichtsdestotrotz, die Rheinjuck ist immer ein Besuch wert. Ja.
Ja, genau. Und kleine Erinnerung, am 11. Dezember um 20.30 Uhr treffen wir uns im Discord, machen einen schönen kleinen Videocall alle zusammen, so ein kleines Hörerinnen-Treffen, Weihnachtsfeier, wie ihr es nennen wollt. Wir nehmen natürlich nichts auf oder so, also für alle, die das noch nicht kennen. Aber hin und wieder ist es ja auch mal ganz schön, in der Community zusammenzukommen. Und wenn ihr Zeit und Lust habt, würden wir uns freuen, ein bisschen zu plauschen. Ne? Also ich werde wieder mein in einem Jahr traditionelles Weihnachtsgetränk mitbringen. Ja. Es gab es ja nur im Podcast bisher, die Glühspezi. Und genauso gesund, wie sie klingt. Und
Du warst ein bisschen aufgedreht.
War ich aufgedreht? Ich weiß es gar nicht mehr.
Ja. So viel Zucker.
Ja, aber anders halte ich es nicht durch. Ich habe hier zwei Kinder. Wenn ich so spät abends noch an den Computer muss, entweder muss ich mir zwei Energy-Drinks reinpfeifen pro Stunde oder sehr viel Zucker.
Kommt wahrscheinlich ja vom Zuckergenuss genauso viel.
Wahrscheinlich, ja genau. Auf jeden Fall, wir würden uns freuen, wenn ihr dazukommt und wir sind auf jeden Fall da. Genau. Und schon sind wir bei unserer Lieblingskategorie, die da heißt Konsum, Spiele, Serien, Bücher, Filme, Musik, Services, Konsolen, Podcasts, Apps, Tools, Shops und Getränke. Ja, und du machst den Anfang.
Ja, und zwar, ich war vor zwei Wochen... Ja, vor zwei Wochen war das gewesen beim Stummfilmkonzert von Karl Bardos, das Kabinett des Dr. Calgari in Düsseldorf. Und ich habe entdeckt, dass es eine Wiederholung gibt in Dortmund am 14.03. im Konzerthaus. Gibt das Konzert noch einmal. Und das war echt mega. Das war, glaube ich, mein erster Stummfilmkonzert. Also war echt gut gemacht. Deswegen dann, wenn ihr aus dem Dortmunder Bereich seid oder derzeit in Dortmund seid, wäre es halt meine Empfehlung, da mal reinzugehen. Und die vielleicht so die vielleicht Hintergrundwissen, Kai Bardus ist einer der Gründer von Kraftwerk. Und der hat halt halt für den Stummfilm halt nochmal Musik komponiert und mit Elementen von anderen, also zu dem Stück gab es, also zu diesem Film gab es schon andere Stücke und hat er sich da natürlich daran bedient, aber halt in guter Kraftwerk. Ja, deswegen an der Stelle eine Hör- und Sehempfehlung.
Klingt sehr gut.
Ja, also ich fand es super. Dann habe ich noch was anderes mit für die Gartenfans unter uns. Nächstes Jahr haben wir von April bis Oktober in Neuss die Landesgartenschau. Und wenn ihr euch so der Fan seid, sowas sich anzuschauen, es gibt eine Aktion bis Weihnachten, genau bis zum 24.12. kann man sich die Dauerkarte für 120 Euro halt kaufen statt für 150. Und da lohnt sich auch mal in den Veranstaltungskalender reinzuschauen. Da sind, wenn Konzerte und Comedy halt aufgeführt werden, manche Sachen sind in den Dauerkarten mit drin, manche halt nicht. Muss man nochmal was mit Rabatten oder Nutzzusätzlichkeiten kaufen. Und ja, da sind ein paar Sachen dabei, die echt interessant sind. Wie zum Beispiel ein Mitsingkonzert und Heavysaurus kommt nach Neuss.
Yay! Ja,
Nee.
jetzt bin ich überzeugt, ne? Ja. Ich habe bei Konsum was mitgebracht, es war ein Spontankauf letzte Woche. Und zwar, wir haben zu Hause eine KitchenAid stehen. Und ich mache ja schon sehr, sehr gerne meine Pasta selber. Das Problem, wenn man Nudeln selber macht, ist mit einer Nudelmaschine. Du brauchst eine Hand, um die Maschine zu fixieren. Oder eine Möglichkeit, sie festzuschrauben. Eine Hand, um zu drehen und die Nudelpresse, sage ich jetzt mal, in Bewegung zu setzen. Eine Hand, um den Teig reinzuführen und eine und um den unten den Teig, gerade wenn er länger wird, entgegenzunehmen und rauszuführen. Das ist schwierig. Ja, und wenn man Kinder noch dabei hat, sehr, sehr schwierig, weil du noch eine Hand brauchst, um zu verhindern, dass die Kinder ihre Hand da irgendwo reinstecken. Und ihr habt die ganze Zeit ein Auge auf einen, bei KitchenAid gibt es so Aufsätze, die du vorne so dran stecken kannst. Und die haben einen Nudelvorsatz, so dreiteilig. Das heißt, einmal hast du so eine klassische Presse für Nudeln und einmal kannst du dir da aus dem Teig Spaghetti schneiden und einmal oder pressen und einmal so etwas breitere Spaghetti oder Nudeln. Ist aber, wenn wir jetzt auch den Preis, auch den ihr in den Shownotes finden werdet, unverschämt teuer. Also weit weg von würde ich kaufen. Da kann man sich mich ein.
What the
Ja,
fuck?
genau. Also über
Oh,
200
okay.
Euro.
Sorry, ich musste jetzt drauf klicken,
Ja.
weil ich jetzt auch so neugierig
Ja.
war.
Und der war dann bei mir. Ich hatte den immer so bei Idealo in der App drin und geguckt. Und der war dann jetzt zweistellig auf einmal. Und zwar immer noch teuer, aber da habe ich gesagt: Okay, mache ich jetzt Spontankauf. Und der ist gut. Also kann ich wirklich empfehlen, nicht für die 200 Euro, also obwohl er gut ist, nicht für 200 Euro würde ich niemals jemandem empfehlen. Aber wer gerne Nudeln selber machen möchte, das klappt richtig gut. Ne? Also ist eine super Erleichterung. Und wenn du auch gerade öfters Pasta selber machen willst, was ich auch empfehlen kann, ja, macht das richtig Sinn, wenn man die KitchenAid natürlich hat. Die wird bei uns halt auch zum Becken. Also die Maschine hat alles gemacht. Ne? Meine Tochter konnte die Zutaten reinschmeißen, dann zugucken, wie der Teig geknetet wurde. Dann musste das kurz in den Kühlschrank. Und danach haben wir halt da zu zweit die Nudeln rausgemacht. Und würde ich in diesem Sinne total empfehlen. Nächstes, was ich mitgebracht habe, ist ein Pen-and-Paper-Spiel. Ja, also ich spiele ab und zu hier so die und die. Wir haben eine kleine Gruppe. Und ich bin über den Skür bei Mastodon irgendwann auf Troubleshooters aufmerksam geworden, weil die so ein Paket mit mehreren Abenteuern hatten. Und ich kannte das überhaupt nicht. Und Troubleshooters spielt in einer Welt, ja, wenn man so an Tim und Struppi denkt oder Spirou und Fantasio, also so sagen wir mal 60er, 70er Jahre oder die frühen Bond-Filme. Ja, es gibt eine böse Weltorganisation, den Oktopus, und man ist auf der guten Seite und die Abenteuer spielen in dieser fantastischen Welt. Also ist nicht alles so super ernst gemeint. Ja, das ist ein bisschen überdreht, aber eigentlich total, Also wenn man dieses Setting mag, ich glaube Tim und Struppi und Spirou und Fantasio beschreiben es so am besten, ist das ein einfaches System, mit dem man da starten kann. Und ich habe auch wieder über Mastodon, ich weiß aber leider nicht mehr über wen, ein Abenteuer gefunden da. Ach nee, es war gar nicht über Mastodon. Es war in einem Discord, wurde das Abenteuer erwähnt. Deshalb habe ich auch keinen Link. Das heißt Robo Santa und die böse Weihnachtsüberraschung. Und das ist ein 20 Seiten PDF mit den wichtigsten Regeln drin und auch Charakteren. Also man kann damit starten, so wie ich das bis jetzt verstanden habe. Ich habe es noch nicht komplett, ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe mir auch das Regelwerk vorher gekauft gehabt. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist da alles drin, was man braucht. Das heißt, man lädt sich das raus. Man muss sich natürlich als einer muss sich da reinlesen und die Regeln verstehen und das richtig machen. Aber dann hat man da so einen Startpunkt und ich meine, ein Roboter, Santa und Weihnachten, das ist ja. Mehr braucht es doch nicht, um glücklich zu sein. Ja.
Ja. Das wird dann deine neue Weihnachtstradition.
Ja, jetzt kann man ja nur einmal, also es macht ja nur Sinn, einmal zu spielen, danach wissen ja alle, wie der Twist ist in der Geschichte, dann brauchst du neun.
Ja,
es gibt auch eine Fortsetzung, also das haben die jetzt.
Ja, ich wollte gerade sagen, die machen bestimmt auch eine Fortsetzung.
Genau, also Robo Santa kommt zurück, aber ist halt so, ich sag mal, so ein einfaches, kostenloses Abenteuer da online zu haben, finde ich schon mal ganz schön, ist von einer kleinen Firma, Green Gorilla heißen die solche, ich sag mal, eher Nischenprodukte da machen. Und wenn man Pen und Paper mag, und ich glaube, ein paar Hörerinnen oder Hörer haben wir schon, die da ein Interesse haben, schaut da mal drauf. Ich glaube, da macht man nichts falsch, auch wenn man sich mal das Regelwerk kauft, was wirklich großartig aussieht. Also es ist richtig schön, auch vom Zeichenstil. Wenn man das mag, und ich finde es großartig, ne, also wenn man schon immer mal in diesen 60er Jahren irgendwo festgeschnallt werden wollte und der große Laser schießt auf einen, während der Bösewicht einem die Lösung des Problems verrät oder den geheimen Plan. Das kann man da alles nachspielen. Genau. Und jetzt haben wir was, das ist schon fast, ist schon bald fast eine eigene Kategorie wert, denn Sandra guckt live Lego-Sets an, die jetzt neu sind und die gehypt sind. Worum geht's? Lego hat sich auch noch die Star Trek-Lizenz geschnappt und bringt um den Black Friday herum die USS Enterprise NCC 1701D raus mit Figuren dabei. Ist ein Set, ich schau mal gerade selber auf die Seite, 3600 Teile für nur 380 Euro. Genau. Sandra, du darfst ja mal mit uns live draufklicken. Ich weiß nicht, ob du schon drauf geguckt hast.
Na, ich klick gerade drauf.
Ja.
Ja, okay. Aber ich muss sagen, die Star Trek Sets von Blue Bricks waren die, ne?
Ja.
Die sahen spektakulärer aus.
Also, ja, ich muss erstmal eins sagen, ich habe selber nicht nachgerechnet. Ich habe im Internet zumindest gehört, dass es preislich diesmal gar nicht so schlimm sei, weil das ungefähr ähnlich teuer ist auf den Teilepreis wie bei Blue Bricks. Ne? Ich habe dadurch gemischte Gefühle. Es gibt ein paar, also ich finde, die Blue Bricks, die machen das halt super, weil sie haben keine Aufkleber dabei und die treffen die Sets schon sehr, sehr genau. Die hatten aber zum Beispiel bei dieser Enterprise, also jeder, der Star Trek kennt, weiß, das ist ein Schiff immer mit einer riesigen Schüssel vorne dran, Statikprobleme. Ne? Das heißt, sie mussten dann eigenen Ständer später hinbauen, damit das Schiff überhaupt stehen kann. Und Lego hat es anscheinend geschafft, ne? Also auch wenn man so Rezessionen und sowas sieht, das Problem zu lösen. Das heißt, es gibt nur einen Ständer und da steht dann die Enterprise drauf. Das finde ich schon mal ganz cool, ist ein Pluspunkt. Der nächste Pluspunkt ist, die Untertassensektion ist separierbar. Also das ist so eine Funktion, die man in 4, 5 Folgen von Star Trek sieht, dass die Enterprise ihre Untertassensektion abmachen kann. Das kann das Set auch. Die Minifiguren finde ich, sagen wir mal, okay. Also die sind jetzt nicht negativ aufgefallen. Der Data höchstens vielleicht. Ne? Also die sind aber auf jeden Fall passend. Ich finde es ein schönes Set. Es hat ein paar hässliche Seiten. Auf der Untertassensektion sind so Platten drauf. Ich finde die passen nicht so in diesen smoothen Look, den das Schiff hat. Und natürlich, man hat Aufkleber mit dabei. Aber ja.
Ah, interessant. Die haben wohl den Ständer so ein bisschen so schräg.
Ja. Ja, okay. Also ich weiß nicht, ob das aus Statikgründen ist. Es macht natürlich, gibt dem Schiff auch eine Dynamik drin. Und wenn man sich dann zum Beispiel die Fotos aus der Entfernung anguckt, sind die Sachen, die ich jetzt so als Schwächen bezeichnet habe, nicht mehr zu sehen. Dann sieht das Schiff sogar relativ gut aus. Ja, ist halt ein ganz schön großer Klotz, muss man sagen. Ich finde es nicht, also es ist nicht der Todesstern, es ist nicht irgendwie nur durchgeschnittene halbe Warp-Gondel. ich finde es schon mal einen guten Start. Also das macht ein bisschen Hoffnung, dass sie vielleicht noch andere coole Sets da machen. Wobei mir das auch bei Blue Bricks eigentlich lieber wäre und ich ein bisschen noch immer bereue, dass ich das ein oder andere Schiff damals da nicht gekauft habe. Weil die kriegst du jetzt nicht mehr so einfach. Ja.
Naja, also jetzt als Laie frage ich, wann kommt das Star Wars Enterprise Set raus?
Star Wars Enterprise?
Ja. Ich meine, die haben jetzt Star Wars Lizenz und die Star Trek Lizenz.
Ja, das dürfen sie ja, glaube ich, nicht. Ich meine, die haben ja auch bei Star Wars gute Sets gemacht. Wenn du an den Millennium Falcon denkst, und das haben sich auch ein paar bei der Enterprise gewünscht, dass du, keine Ahnung, die Untertassensektion aufklappst und dann eine Brücke drin hast. Das wäre jetzt, sagen wir mal, noch so das Highlight richtige gewesen. Highlight gewesen, aber
vielleicht kommt das ja
noch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einer von beiden Lizenzträgern das zulassen würde, aber ja, mal gucken. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also ob das jetzt von denen gefeatured wird und dann da mehr Sets kommen. Ich meine, es gibt genug Raumschiffe. Ne? Aber es ist natürlich nischiger als Star Wars und da muss man erstmal gucken. Also die alte Enterprise, die erste, die hätte ich schon irgendwann gerne mit der Captain Kirk Crew, aber ja, mal schauen, was uns da erwartet.
Und jetzt so als Zwischenfazit, bist du traurig, dass Blue Bricks die Lizenz verloren hat?
Ja, schon. Also ich fand eigentlich, dass Blue Bricks das sehr schöne Sets geworden ist. Es gab alles Mögliche an Schiffen. Also die haben da wirklich viel rausgehauen. Nein. Jetzt habe ich selber, sagen wir mal, nicht die ganzen Exoten gekauft. Ich habe auch nicht die großen Sets gekauft, sondern die hatten verschiedene Größenklassen. Es gab die Mini-Klasse, okay. Die waren wirklich klein, aber man erkannte, was gemeint war. Dann gab es so in diesem 30-Euro-Spektrum hast du halt die meisten Schiffe gekriegt. Ich sag mal so bis zu 30 Zentimeter jetzt so. Ne, da sind ein paar schöne dabei gewesen. Und dann gab es die großen Display-Size-Modelle, wie jetzt die so lang mal vergleichbar hier mit der Enterprise sind. Ich finde in der Tat die Figuren ganz nice. Das muss ich schon sagen. Das ist natürlich was nur Lego so hinkriegt, weil die anderen das alles nicht dürfen, dann werden sie verklagt.
Mhm.
Ich weiß aber noch nicht, ob es mir das Geld wert ist. Ich weiß auch noch nicht, wo ich es hinstellen würde. Weil dann muss ich irgendwo bei mir Platz schaffen. Denn,
den Keller.
Ja, ich will es ja dann auch sehen. Also wenn ich mir für 380 Euro, das ist natürlich, glaube ich, wieder so ein Lego, ja, es ist ein Lego-Exklusiv-Set. Das heißt, man kriegt es auch erstmal nur bei Lego. Wenn du dir für diese Summe was kaufst und dann in den Keller stellst, dann hast du wirklich zu viel Geld. Also das ist dann, also außer du bist jeden Tag im Keller oder arbeitest da, ne? Aber ja, ich weiß es nicht. Es reizt ein bisschen, weil ich halt gerne Klemmbausteine mag und ich bin ja ein riesiger Star Trek-Fan. Aber bei 380 Euro, ich sag mal, ich habe die Finanzministerin noch nicht konsultiert wegen dem Thema. Ja. Und was sagst du so als, also ich glaube, jetzt kann mir bei dir gar nicht vorstellen, dass du es kaufen würdest, aber wie findest du es so?
Ja, also sagen wir mal so, passend zu Weihnachten für die großen Jungs hat Lego da was rausgebracht.
Ja. So ein Testballon also, ist das eigentlich, ne? So ein Motto, wie viel Geld können wir mit Star Trek machen?
Ja, genau. Ja, das beschreibt gut. Aber ich scrolle gerade durch deren Programm halt so. Die haben ja, die haben ja echt so, ich dachte, sowas würde man nicht machen, aber machen sie es. Zum Beispiel Transformers-Lego-Sets.
Ja.
Also war ich schon überrascht.
Ja, ja. Und die haben also auch gerade dieser, ich sag mal, für diese älteren Semester ja auch schon einige große Sets, ne? Das muss man halt ganz klar.
Und das darf ich den Axel nicht zeigen, denn die haben von Captain Jack Sparrows das Piratenschiff auch im Programm.
Da gibt es aber bessere von anderen. Also das habe ich schon gehört, dass es da bessere Piratenschiffe gibt. Wenn du jetzt die Figuren brauchst, okay, dann hast du ein Problem, ne? Dann geht das nur. Aber ja, da gibt es also, besseres. Ja.
Oh, sogar Formel 1 Autos aus den 90ern.
Ja, ja, also die wissen schon, die kennen schon.
Ja, die wissen schon, die wissen schon, was ihr, welche Altersgruppe ihre Zielgruppe ist.
Ja. Ich frage mich halt dann, also ich meine, die Produktion von diesen Steinen kann ja nicht so teuer sein. Wenn sie solche Sets machen würden und ich sag mal die erste Ziffer 1 tiefer machen. 280 wäre ein leichterer Kauf. Ob sich das nicht mit der Menge an Leuten, die das dann mehr kaufen, rentieren würde, dann auf dieser Preissparte zu sein. Auch bei dem Todesstern, da würde ich nicht nur eins, da würde ich vielleicht 200, 300 runtergehen, ja. Aber sowas mal, also ich glaube einfach, dass die gerade zu teuer sind für das, was dann kommt. Ne? Ich meine, wenn du jetzt überlegst, 3600 Teile und du zahlst 380 Euro, dann kannst du dir den Teilepreis ausrechnen.
Naja gut, du weißt halt nicht, wie viel sie für die Lizenz rausgegeben haben. Und wenn, auf der anderen Seite, wenn sie trotzdem genügend Umsatz halt machen und die Gewinnmarge halt stimmt, ne? Ich meine, wenn die Zielgruppe über 40 ist, ne? Die hat dann, dann haben sie wahrscheinlich auch das Geld dafür, sich sowas halt zu kaufen.
Ja.
Ich finde es halt cool anzuschauen, aber ich wäre jetzt nicht bereit dafür.
Genau, sehe ich genauso.
Und ich unterhalte mich gerne mit dir darüber, weil ich es so spannend finde, diese Bubble.
Ja, finde ich auch. Aber mal schauen, ich glaube nicht. Ich glaube, es sind andere Investitionen wichtiger gerade. Ja. Sehr schön. Das war's schon wieder.
Ja.
Der Wahnsinn.
Verrückt, ne?
Ja. Wir haben es mit der Stunde echt eingegroovt. Also das ist ja auch, letzte Folge war ja wirklich so genau. Jetzt haben wir sogar noch 8 Minuten Nachgespräch. ihr kennt das ganze Spiel. Es gibt Plattformen, auf denen kann man uns bewerben. Es gibt Social-Media-Profile, da kann man uns folgen und uns schreiben. Wir freuen uns immer über Rückmeldung, Feedback. Ne? Und auch die Discord-Kommunikation ist ein bisschen mehr geworden. Da geht eigentlich zu jeder Diskussion, zu jeder Folge gibt es eine kleine Diskussion und weitere Informationen. Da sind wir sehr dankbar für den Austausch. Genau, da könnt ihr natürlich auch gerne dazukommen. Link findet ihr auf unserer Webseite, Ready for Review Dev. Ja, und das war schon wieder, liebe Sandra.
Ja, lieber Daniel, wir sehen uns nächste Woche.
Genau, bis dahin, mach's gut. Tschö, tschö.
Tschüss.